Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hey Bob, schön, dass
Hallo. Du
da bist. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Und wir sind ja noch in der Sommerzeit mit etwas weniger Schule als sonst, wobei ich gar nicht genau weiß, wann die Ersten wieder in die Schule einsteigen. Und ich wollte dich was fragen. Wir sprechen ja öfter so über die Frage, was tun wir in unserer freien Zeit und wie ist Spannung und Entspannung und so weiter. Und ich wollte fragen, wie du das Wort oder die Bedeutung von Langeweile empfindest in Bezug auf dich, in Bezug auf Kinder, wo Eltern ganz oft das Gefühl haben, Kinder müssen irgendwie bespaßt werden oder wir müssten ansprechbar sein in Form von wir tun etwas zusammen. Also ja, was du für ein Verhältnis zu Langeweile oder Langeweile, wie ich gerne sage.
Ist interessant, da sind ja ganz viele Sachen drin. Also einmal dieses selber spüren und Langeweile zulassen, würde ich jetzt fast schon sagen. Und dann diese Frage danach, ob man das bei Kindern theoretisch auch zulässt. Ich fange mal ganz groß an. Ich würde sagen, wir leben im Zeitalter der Abschaffung der Langeweile, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil Langeweile ja nur auf der Oberfläche wirkliche Langeweile ist, sondern wenn man Langeweile nimmt als etwas, das einfach bedeutet, man hat gerade nichts zu tun, was so einen konkreten Fokus hat, dann ist sie ja die Möglichkeit, von den vielen Dingen, die man dauernd macht, mal Abstand zu nehmen oder sie einzusortieren, was man ja sonst nur beim Schlafen macht beispielsweise. Deshalb ist so ein Blick auf Langeweile immer der, dass ich die Semantik verändere und von dem wundervollen Wort Müßiggang spreche.
Ah,
weil das Langeweile nicht einkategorisiert in so ein ökonomisches Denken, sondern in eine Form der Aktivität ohne Aktivität.
Ohne aktiv zu sein.
Wenn man so möchte. Müßiggang könnte ja auch bedeuten, dass man irgendwie flaniert zum Beispiel, ja, während man eben nicht aufs Handy guckt. Könnten wir uns drüber streiten, aber jedenfalls ist das, glaube ich, schön, das auch zuzulassen. Und in Bezug auf die Eltern würde ich sagen, auch hier haben wir es plötzlich mit einer Verkehrung zu tun, wenn man so möchte. Einer Verkehrung insofern, als dass eben, weil ich glaube, dass das so wichtig ist, diesen Müßiggang auch mal zuzulassen, es auch wichtig ist, dem zu widerstehen, dauerhaft in jeder Art und Weise Kindern so eine Form von Unterhaltung zu bieten, die sie irgendwie beschäftigt hält. Also dieses mal rumliegen und durch die Gegend starren oder aus dem Fenster oder so, das ist was ich sehr wertschätze.
Ja, ich finde es total spannend, wie du es beschreibst. Und ich habe jetzt so gemerkt, dass ich einen Unterschied empfinde zwischen dem Wort langweilig. Also ich habe Langeweile und mir ist etwas langweilig. Und zwischen dem Wort Langeweile. Also ich habe eine Langeweile. Das ist ja eigentlich sehr schön. Das beschreibt ja auch einen Zwischenraum in der Zwischenzeit irgendwie. Und ich dachte nochmal so, dieser Eventcharakter, der so ganz oft im Tagesablauf auch von Kindern ist, dass man dann bestimmte Dinge anbietet oder so, weil man die Kinder nicht in der Langeweile sein lassen möchte oder das Gefühl hat, man müsste Zeit füllen. Da habe ich auch nochmal gedacht, es gibt so einen Unterschied zwischen konsumieren, also etwas aufnehmen und sich berieseln lassen oder, weißt du, was ich meine? Etwas zu tun, was Input gibt und dann einen Unterschied im Hinblick darauf, etwas zu produzieren. Und ich glaube, wir brauchen ja diesen Raum Also davor, bevor wir etwas produzieren, also etwas gestalten, etwas bauen, eine Idee haben, etwas umsetzen, da brauchen wir ja vorher genau diesen Moment der langen Weile, damit wir sozusagen uns sortieren, so schön wie du es auch gesagt hast. Ja.
Vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist von mir, ich habe gerade überlegt, ich glaube, also den ersten Gedanken, den ich hatte, ist, ich glaube, dass ich gar nicht in der Lage bin, Langeweile zu spüren. Das war schon in meiner Studienzeit so, wenn mir jemand gesagt hat, zu dem Professor solltest du nicht gehen, der ist langweilig, dachte ich nicht nur, sondern auch im Seminar war es dann so, dass ich das gar nicht eingesehen habe. Also war ich noch produktiver. Und dann haben sich Leute an mich erinnert, du warst doch derjenige, der so produktiv war bei diesem langweiligen Professor. Und ich dachte, für mich war der aber nicht langweilig, weil ich sozusagen Engagement gezeigt habe. Ich sehe es nicht ein, irgendwo hinzugehen, mich zu langweilen. Und selbst wenn ich an einer Bahnstation stehe in Berlin und durch die Gegend gucke, ich meine, gut, habe ich meistens Musik, aber so dann sehe ich mir Menschen an und so, und das ist auch keine Langeweile. Jetzt habe ich fast gedacht, ich kann gar keine Langeweile spüren, das stimmt nicht. Tiefe Formen der verzweifelten Langeweile spüre ich bei Gesprächen, die mich nicht interessieren.
Oh, mhm.
Und zwar, ich kann das ganz konkret machen, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist, wo man aber nicht derjenige ist, der nah an Braut oder Bräutigam ist. Das gab so eine Zeit zwischen in den 30ern. Sondern dieser Tisch mit, keine Ahnung, wer genau das ist, Leuten. Und die Gespräche dort, wow. Oder manchmal auch Gespräche zwischen Kolleginnen und Kollegen, das ist eigentlich böse zu sagen, aber mich interessiert nicht deine Photovoltaikanlage, mich interessiert nicht, wie du deine Hecke schneidest, da habe ich eine zutiefst, da habe ich so fast so einen Ausreißeffekt, weil ich da das Gefühl habe, ich langweile mich.
Mhm. Genau, also das heißt, wenn Interesse weggeht und du eigentlich in einer Situation bist, aus der du nicht wegkommst, aber etwas konsumieren musst, was du nicht beeinflussen kannst von deinem Gefühl
genau.
her. So.
Und vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen Langeweile und Müßiggang. Und vielleicht ist das auch eine Perspektive darauf, wie man das eine zum anderen wendet. Langeweile entsteht oft in Situationen, aus denen man nicht weg kann. Also ich langweile mich beim Arzt, während ich warte, während ich da sitze und genauso gut irgendwie auf Mauritius auf meiner Sonnenliege sitzen würde, mit dem Unterschied, dass natürlich die Umgebung schöner aussieht. Genau, aber ich würde da ja auch nichts tun und einfach nur hocken, ja. Und dann finde ich vielleicht so als kleiner Moment diese Situation der Langeweile umzuswitchen in, oh Mensch, jetzt muss ich gerade gar nichts machen. Das ist ja schön. Das ist vielleicht was, was man so mitnehmen kann.
Also es hat auch was mit innerer Haltung zu tun.
Total.
Also ich finde es irgendwie spannend. Wir haben jetzt so einige Sachen uns angeguckt und Anlass war tatsächlich so diese Frage, so müssen wir eigentlich unsere Kinder ständig bespaßen? Brauchen die, auch wenn die unruhig sind, brauchen die noch mehr? Oder brauchen die nicht eigentlich mehr davon, von Entspannung und mehr von dem, was du gerade beschrieben hast, ja, von innerer Haltung? Also, ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Frage heute. Heute hat mir Ines geschrieben an podcast-familiensprechstunde@katjasalfrank.de und ich übergebe mal an dich, lieber Bob.
Wie immer bin ich gespannt, was ihr gleich zu den Ausführungen von Ines sagt, aber mich würde auch interessieren, habt ihr eigentlich noch Langeweile? Schreibt es doch mal in die Kommentare bei Spotify. So jetzt, liebe Katja, ich möchte mich vorab sehr herzlich bei dir für deinen Podcast bedanken, den ich schon sehr lange verfolge. Die Folgen bereichern mich immer und immer wieder. Ich habe zwei Söhne. Lukas ist 9 Jahre alt, Moritz wird in 2 Monaten 7. Die heißen natürlich beide anders. Ihr Papa wohnt bei uns im Haus und ist da, wo er nur kann. Lukas hatte bereits eine schwierige Kita-Zeit mit Auffälligkeiten im sozialen Verhalten. Er hat andere Kinder gebissen, gehauen, an den Haaren gezogen und lieber mit den Erzieherinnen Aufgaben erledigt. Auf Anraten der Kinderärztin waren wir im SPZ. Dort stellte sich heraus, dass Lukas hochbegabt ist und offenbar stark unterfordert und missverstanden wurde. Auch Moritz hat im Kindergarten einen ähnlichen Weg genommen, wenn auch mit Unterschieden. Er ist nicht getestet, aber nach Gesprächen mit Erzieherinnen und Lehrkräften und nach meiner Einschätzung liegt es nahe, dass auch er einen überdurchschnittlich hohen IQ hat. Beide Kinder sind sehr sensibel und feinfühlig. Unsere eigentliche Problematik zu Hause ist, dass wir seit nunmehr 5 Jahren fast täglich Ausnahmesituationen zwischen den beiden Brüdern erleben. Lukas ist sehr eifersüchtig auf seinen Bruder und wirkt nach Schule, Essen und Hausaufgaben oft unterfordert. Er erwartet dann viel Unterhaltung von mir, die ich ihm nur bedingt geben kann. Er ist insgesamt sehr ernst, wir sprechen schon seit er klein ist über schwierige Themen und er scheint unter starkem inneren Druck zu stehen. Wir hatten unter anderem bereits Physio- und Ergotherapie wegen Kiefergelenkschmerzen, Ticks und nächtlichen Einnässen. Er hat auch schon weinend gesagt, dass er anders sei und sich wie ein Alien fühle. Moritz ist ebenfalls eifersüchtig, aber eher verspielt und nimmt weniger Raum ein. Dadurch fühlt er sich schnell vergessen, weil Lukas bewusst oder unbewusst oft sehr viel Raum bekommt. Mein Mann und ich sagen manchmal, der Tag steht und fällt überwiegend mit Lukas Laune. Das macht mich traurig. Sobald die beiden Brüder aufeinandertreffen, entsteht häufig eine eigenartige Stimmung im Raum und ich bin dazwischen. Moritz verarbeitet seinen neuen Schulalltag nur bedingt gut. Das Anpassen und Stillsitzen überfordert ihn, der Lernstoff hingegen tut ihm gut. Er beginnt dann zu schreien, gängelt Lukas und manchmal liegen beide auf dem Boden. Eine zufällige harte Berührung führt dann schnell zu einer Prügelei. Langsam habe ich das Gefühl, diese Situation nicht mehr kontrollieren zu können, weil beide körperlich kräftig sind. Die andere Seite ist, die beiden lieben sich auch sehr. Sie gehen gemeinsam raus, bauen Lego oder spielen miteinander. Sie orientieren sich stark am anderen. Ich habe vielleicht keine ganz klare Frage. Mich würde interessieren, welche Impulse du für Eltern hast, um einen passenden Umgang mit starker Unterforderung bei hochbegabten Kindern zu finden und gleichzeitig den Zusammenhalt zwischen Geschwistern zu stärken. Außerdem frage ich mich, wie wir mit der Eifersucht umgehen können. Manchmal geht es um Kleidung, die der andere braucht oder um ein paar Chips mehr in der Schale. Ich danke dir sehr, liebe Katja, und ich hoffe, dass du mich verstehen kannst. Herzliche Grüße. Ines. Und die heißen natürlich alle unterschiedlich. Katja, bevor es losgeht, ihr Papa wohnt mit uns im Haus und ist da, wo er nur kann. Also habe ich das richtig verstanden, das ist eigentlich eine Trennungssituation, aber ist und dass sie alles hat.
Ehrlich gesagt habe ich das auch, als du es vorgelesen hast, habe ich da nochmal so nachgespürt, weil es ist mir beim Durchlesen vorher gar nicht so aufgefallen. Und jetzt hat es mich auch so ein bisschen begleitet, als du es gelesen hast, weil die Formulierung so ein bisschen außergewöhnlich ist.
Naja, aber wir können davon ausgehen, dass er nicht, also er wohnt im Haus. Das steht ja, also die wohnen nicht zusammen in der Wohnung, ne? Die Formulierung ist ja schon, er wohnt im Haus.
Ja, also. Genau. Wir können das ja einfach erstmal so hinnehmen und mal gucken, weil sie scheinen ja doch auch zusammen über ihre Kinder zu sprechen und sagen, die Laune steht und fällt mit der Stimmung von Lukas. Also, da haben wir ja so ein bisschen auch die Gedanken, die wir eben schon einleitend hatten. Ich habe irgendwie schon wieder eine Frage an dich, bevor ich so ein bisschen vielleicht drüber fliegen möchte. Also, es geht ja erstmal, wenn man jetzt erstmal so grob drüber fliegt, tatsächlich über die Frage oder über die Themen, die Aspekte Hochbegabung / Unterforderung, Überforderung, dann haben wir hier eine hohe Sensibilität, wir haben eine Geschwisterdynamik mit Eifersucht, wir haben körperliche Eskalationen und wir haben vielleicht das, was wir jetzt so ein bisschen bieten können, es sind Impulse und eine Orientierung zu geben, in welchem Feld bewegen wir uns da und es ist die Frage, wie kann man gut damit umgehen. So, das höre ich erstmal. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, dich mal zu fragen und mir begegnet es tatsächlich auch öfter in der Praxis, das Thema Hochbegabung jetzt auch gerade wieder aktuell und jetzt hier in dieser Frage. Hast du damit Berührungspunkte gehabt oder hast du die mit dem Thema Hochbegabung, weil das ja auch oft dann mit Schule und Leistung und der Frage, wie gehen wir auch in der Schule damit um, vielleicht weniger in Form des Sozialverhaltens als vielleicht auch, aber vor allen Dingen ja auch in der Frage, wie kann man ein Kind fördern, ohne es zu überfordern, wie kann man da altersgerecht und kindgerecht sozusagen für genau dieses Kind etwas zur Verfügung stellen, was ja schwierig ist in der Gruppe, wenn man einen Lehrplan hat. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, voll. Also erstmal muss man festhalten, weil das ja teilweise so verlacht wird, so nach dem Motto, heutzutage sind alle Kinder hochbegabt. Das stimmt natürlich nicht, sondern es gibt diese Formen der Hochbegabung und die können ganz verschiedene Dinge beinhalten. Also das, was gerade die Ines schon gesagt hat, dass man schon sehr früh über fundamentale Probleme des Lebens spricht. Das höre ich zum Beispiel sehr oft. Ja. Warum müssen wir sterben? Was mache ich, wenn ihr nicht mehr da seid? Solche Geschichten. Sowas wäre allerdings eher familiär. In der Schule äußert sich das anders. In der Schule bedeutet Hochbegabung aus meiner Sicht zunächst mal, wenn es sich um ein oder zwei junge Menschen handelt, dass die einfach eine extrem schnelle Auffassungsgabe haben und eigentlich schon sehr früh fertig sind. Und ich kann dir sagen, das ist als Lehrkraft gar nicht so einfach, weil man am Anfang so eine Behelfsmäßigkeit eigentlich braucht. Behelfsmäßigkeit heißt, dass man dann überlegt, was gibt es für extra Aufgaben und so weiter. Je höher es geht, je höher meine ich mit der Klasse, desto mehr habe ich versucht, meinen Unterricht ja sowieso zu individualisieren. Also ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, ich weiß nicht, ob die hochbegabt war, aber die war so schnell mit den Sachen fertig, dass ich die Verantwortung fürs Weitermachen in ihre Hände gelegt habe. Weil, ich weiß nicht, ob das verallgemeinerbar ist, aber das habe ich zumindest, also ist jetzt anekdotisch, dass Hochbegabung gleichzeitig auch dazu führt, dass, wenn man die dann Jugendlichen ernst nimmt, sie das Vertrauen auch nicht ausnutzen. Diesem Mädchen habe ich dann gesagt, du, wenn du fertig bist, weiß nicht, es gab eine Aufgabe, eine Einleitung schreiben oder so, du, dann kannst du weiter recherchieren, du kannst das machen, wenn du Feedback brauchst, sag mir Bescheid. Und das war natürlich auch alles nur möglich, weil ich meinen Unterricht dann nicht mehr so gestaltet habe, wie man den vielleicht meinen Lehrer Dr. Specht kennt, ne, der vorne steht und alles orchestriert, sondern es eher mit so einer Situation zu tun hat, dass unterschiedliche Inseln miteinander lernen und so weiter. Letzter Punkt, ich war in meinem Referendariat auch in einer hochbegabten Klasse. Und das bieten manche Schulen an und das ist dann,
das ist ja interessant,
ein ganz anderes Arbeiten. Weil man da wirklich, also da hatte ich das Gefühl, ich muss nicht nur in meiner Aufgabenstellung, in den Antworten und in der Art und Weise, wie ich auf sie eingehe, wie bei so einem Podcast, die Schnelligkeit auf 1,5 drehen, mindestens, oder auf 2. Und das ist vielleicht auch direkt so ein Hinweis, unter Gleichgesinnten in Anführungsstrichen, die auch diese Situation kennen, irgendwie langweilig, also das ist ja dann auch Langeweile, so ich bin unterfordert. Und das ist ja eine schlechte Form der Langeweile, weil hier haben wir ja Kontext, ne, haben wir drüber gesprochen.
Ja.
In so einer Situation ist es natürlich das Beste, wenn es Möglichkeiten gibt, dass man mit Gleichgesinnten auch zusammenkommt. Wenn das nicht geht, dann ist es schon aber auch interessant, wenn man zu Hause ja, vielleicht das eine oder andere beherzigt und ich sage jetzt mal nur so als vielleicht so kleine oberflächliche Ideen, dort wo schon etwas gearbeitet wird, zu überlegen, kann man da noch irgendwie in die Tiefe gehen? Kann man Probleme öffnen, anstatt komplett zu klären? Also das ist was, wo ich weiter dran machen kann. Ja? Gibt es irgendwas, wo man längerfristig dran arbeiten kann, dass das nicht sofort wieder weggearbeitet ist, wenn man so möchte? Ja,
ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Situation, dann das in der Schule mit einer Gruppe auch zu handeln. Und ich finde, auch du hast schon ganz, ganz wichtige Sachen für mich jetzt gesagt. Die Erfahrung, die ich habe, ist ja oft dann, dass so Testungen durchgeführt werden und dann so eine Zahl dasteht und dann wird mit dieser Zahl gedealt und das ist dann eben weit oder auch überdurchschnittlich weit sozusagen entwickelt. Da gibt es also dann Punkte und 100 ist sozusagen dann der Durchschnitt und alles, was da drüber ist, dann so 124, 130, 140 ist dann überdurchschnittlich. Und ich erlebe es auch so, dabei ist es auch so, wie du es gesagt hast, dass die Auffassungsgabe zum einen sehr schnell ist, ja, was ja auch wieder mit den drei großen A's zu tun hat, also mit dem Antizipieren, Assoziieren und Abstrahieren, dass das sehr, sehr schnell geht, ne, und dass sozusagen sehr schnell bestimmte Bilder im Kopf ablaufen, die in verschiedene Richtungen führen, die in Richtung Entwicklung führen für das Problem oder für die Aufgabenstellung. Und ich dachte gerade noch mal, wie du das so gesagt hast, dass es dann auch in der Schule manchmal schwierig werden kann oder eben auch hier, wie Ines das schreibt, zu Hause schwierig werden könnte. Ich bin wirklich im Konjunktiv, weil wir wissen zu wenig. Aber es könnte schwierig werden, dann sozusagen im Verhalten oder im sozialen Kontakt. Und da kam mir dein schönes Bild irgendwie in den Kopf. So dieses Gefühl, man sitzt am Tisch bei der Hochzeit mit Menschen, von denen keiner weiß, wer sie eigentlich sind. Und man verliert das Interesse. Man verliert das Interesse und ist dann in so einer Verzweiflung und dann entsteht ein Druck. Das heißt, Unterforderung an dieser Stelle, und damit ist jetzt gar nicht unbedingt eine Leistung gemeint, sondern dieses im Kontakt sein mit der Welt, mit dem, was mich interessiert, ja, kann eine innere Spannung erzeugen. Ja, und das ist dann nicht einfach nur eine Langeweile, sondern es ist dann halt wirklich eine Spannung. Und dann kann man auf der Suche sein, Kinder unter Umständen. Also du wirst dann am Tisch sitzen bei der Hochzeit und wirst das über dich ergehen lassen oder deine Gedanken abschweifen lassen oder vielleicht auch mal aufstehen und zum anderen Tisch gehen.
Ich bin derjenige, der aufsteht mittlerweile, ja.
Ja, siehst du, genau. Und die Kinder können das ja nicht, ne? Und zu Hause ist man ja auch in einem begrenzten Raum. Das heißt, die Kinder suchen nach Intensität, nach Reibung, nach einem Gegenüber irgendwie, wo sie landen können. Und das ist dann eher, ja, also wo bin ich mit meiner Energie, meinen Gedanken, meiner Kraft, dem, was ich gerade spüre an Bewegung, wo bin ich da gut aufgehoben? Also vielleicht auch mal ein kleiner Perspektivwechsel. Diese Kinder oder diese Menschen, ja, brauchen ja nicht mehr Bespaßung, ja, sondern es braucht anderes. Also nicht mehr Förderung sozusagen, sondern sie brauchen, und das hast du eben auch schon gesagt, Räume zu öffnen. Ja, sie brauchen im Grunde passende Räume auch für eine bestimmte Dimension, für Tiefe, für Wirksamkeit, für Resonanz. Ja, und dann können sie sich da rein entspannen. Ja.
Deshalb, ich meine, ich finde das schon an der Stelle, ich erinnere mich an eine Folge, Katja, wo du mal nicht so glücklich damit warst, aber du hast es, glaube ich, gerade schon auch so angeteasert mit meiner Aussage, dass Diagnose da schon auch wichtig ist. Denn Hochbegabung fällt ja unter Neurodiversität, würde man das vielleicht nennen, wenn es wirklich auch diagnostiziert ist. Und Neurodiversität bedeutet erstmal nur, dass das Gehirn vielleicht ein bisschen anders arbeitet als andere Gehirne. Es gibt in dieser ganzen Diskussion dann immer Leute, die sagen, das ist eine Superpower. Andere Leute sagen, das ist keine Superpower. Ich bin dadurch irgendwie auch behindert, ja, ohne behindert, sondern ich bin behindert. Und unabhängig davon ist es halt schon so, dass wenn man das als Eltern besser einordnen kann, weil man weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich und welche Schritte können wir machen, dass man dem Kind dann dabei helfen kann, auch darauf einzugehen, wenn es selber sagt, ich fühle mich wie ein Alien. Weil genau das ist ja schon so eine Art von extremer Selbstreflexion, müsste man ja fast sagen, ja, dass das Kind selber mitkriegt, irgendwie
ich fühl mich
funktioniert
nicht
passend. Da was. Ja, genau, ich fühle mich nicht passend. Ja. Ich würde gerne noch was fragen, weil wir Menschen neigen ja dazu, Korrelation und Kausalität zu verwechseln. So, ich werde sofort konkret. Also, was ich damit meine ist, manchmal passieren mehrere Dinge gleichzeitig, sind aber nicht zwangsläufig der Grund dafür, dass etwas passiert. Also, wenn zum Beispiel, wenn ich höre, dass Lukas und Moritz ist ja wohl auch, hat eine hohe Auffassungsgabe, nimmt aber weniger Raum ein, fühlt sich deshalb vergessen, weil Lukas so viel Raum einnimmt und so weiter. Und die Brüder treffen aufeinander und kabbeln sich und der eine tut dem anderen weh und dann kloppen sie sich. Das sind ja alles Dinge, da könnte man jetzt zwar sagen, naja, das liegt halt daran, dass Lukas halt so dieses starke Bedürfnis nach einer Aufgabe hat. Man könnte aber auch sagen, das ist ja oft so. Also bei zwei Jungs ist das erstmal nichts, wo ich jetzt, also natürlich spielen Dinge ineinander, aber ich will nur sagen, das eine, also diese Hochbegabung, diese mögliche Hochbegabung ist nicht zwangsläufig der Grund für das andere.
Oder ausschließlich der Grund, ne?
Oder ausschließlich, genau. Mhm. Und warum ich das sage, Katja, das könnte ja zumindest auch heißen, dass wir das, also diese Konflikthaftigkeit der beiden Jungs dann nochmal unter einer anderen Perspektive sehen, oder?
Ja, absolut. Also da fallen mir auch Dinge zu ein. Ich will einmal ganz kurz nochmal eine Rolle rückwärts machen, weil du die Diagnose nochmal angesprochen hast und da so eine bestimmte Kritik von mir auch noch erinnerst. Ich will das ein bisschen nochmal für mich gerade rücken. Ich habe überhaupt gar kein Problem, im Gegenteil, mit Diagnosen. Das, was ich nur häufig in der Praxis erlebe, ist, dass Kinder, die sich sowieso schon nicht passend fühlen, dann oft in einen Diagnosezirkel reingehen und dort Menschen begegnen, die das Verhalten, was sie haben, zwar einordnen, aber eben auch mit einem Label versehen und ihnen das Gefühl geben, immer wieder, sie sind nicht okay, so wie sie sind. Ja, und das eben oft nicht als entlastend empfunden werden. Das hat ja nicht mit der Diagnose an sich zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die gestellt wird und wie die Kinder das erleben. Ja, und das ist, finde ich, etwas, was wir immer wieder auch uns angucken müssen. Und deswegen spreche ich, habe ja viel mit Eltern auch zu tun, deren Kinder auch Diagnosen haben. Und wenn wir Diagnose als eine Art Orientierung nehmen, ja, dann ist das eigentlich ein ganz guter Weg. Wenn Orientierung als Entlastung auch für Eltern manchmal ja, stattfindet und eben nicht als entlastend für die Kinder in Schule oder auch in der Erklärung, in der Orientierung wahrgenommen wird, dann kann das eben auch schwierig sein. Ja, aber insofern ist mir nochmal wichtig, dass ich nicht hier als diejenige bin, die Diagnosen nicht sinnvoll findet, sondern ich finde, man muss einfach immer wieder sich auch reflektieren und gucken, mit welchem Ziel mache ich das, wenn ich irgendwo hingehe und eine Testung mache, was bedeutet das für mein Kind, wo gehe ich auch hin und lasse die Testung machen, auch das sind, da gibt es sehr gute Orte, da gibt es aber eben auch Orte, die dann sehr defizitorientiert arbeiten und den Kindern da viel Eigenverantwortung geben und das sage ich jetzt nicht als Fakt, sondern es ist eine Erfahrung, die ich eben aus meiner Praxis mitbringe, wo Eltern dann ganz froh sind, dass sie auf einmal eine Haltung entwickelt haben und gesagt haben, okay, wir beenden das jetzt hier, wir gehen jetzt, weil das ist nicht das, was ich wollte. Ja, so, und das ist, glaube ich, da prallen sozusagen ein bisschen so unsere unterschiedlichen Erfahrungen oder auch Welten, ne? In der Schule erlebst du das ja unter Umständen sofort als Entlastung oder als mögliche Entlastung und ich erlebe das eben dann als Belastung bei den Kindern oder auch bei den Familien. Und ich glaube, das zusammenzubringen und immer zu gucken, mit welchem Ziel tut man das, ist für mich so ein bisschen der Mittelweg.
Also da muss ich ganz kurz was sagen zu, Katja, ganz kurz nur, dass ich es wenigstens einmal laut gesagt habe, weil ich in meinem Elternbuch das Kapitel über Neurodivergenz genauso anfange. Ich habe alles falsch gemacht als Lehrer, was ich falsch machen konnte in Bezug auf Neurodivergenz, bevor ich das Bewusstsein dafür hatte, was das eigentlich bedeutet. Weil nämlich Neurodivergenz und dann das entsprechende Verhalten ja plötzlich nicht mehr in die Struktur und den Rahmen passt. Und das, was man als Lehrer oder als Lehrerin oftmals mitkriegt, ist, das muss aber so sein. Wir müssen halt alle in der Reihe sitzen. Ja, also ein Schüler zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der, ich will das Label jetzt gar nicht nutzen, der war auch nicht diagnostiziert, aber der ist immer aufgestanden, um nachzudenken. Ja, da habe ich immer gesagt, jetzt setz dich doch mal bitte hin. Irgendwann war das ein Running Gag. Wenn ich zurückgucke und ich, wie gesagt, ich habe es offen auch in dem Buch gesagt, weil es einfach ein Fehler von mir, da denke ich, was habe ich dem Jungen angetan? Nicht, weil ich das böse gesagt habe, aber weil ich so dachte, warum habe ich denn nicht einfach darüber nachgedacht?
Weil du eine andere Erwartung hattest, ne?
Genau, aber wieso habe ich nicht darüber nachgedacht, wo ich den Tisch irgendwie hinmachen könnte, wo der sich halt einfach mal hinstellen kann, wenn er nachdenkt, Mann, so ist das halt, weißt du? Also deshalb nur dieses, dass man was als Belastung sieht oder nicht einordnen kann oder so, das gibt es in Schulen auch ganz viel.
Ja, das stimmt. Ja, wie gut, dass du das da sozusagen für dich reflektiert hast und dann auch in deinem Buch nochmal für die Eltern auch zur Verfügung stellst.
In dieser Folge sprechen wir ja auch über Neurodivergenz. Wenn ich ganz ehrlich bin, über viele Jahre wusste ich gar nicht, dass es das gibt und entsprechend habe ich mich nach und nach erst einlesen und recherchieren müssen, um herauszuarbeiten, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Kind hochbegabt ist oder im Autismus-Spektrum und so weiter. Die Ergebnisse dieser Recherche sind in ein Kapitel geflossen meines Buchs »Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?« Untertitel »Notendruck, Hausaufgaben, Stress und Lernfrust gemeinsam bewältigen. Ein Wegweiser für Eltern.« Und ein Wegweiser soll es eben auch sein in Bezug auf Neurodivergenz, aber auch in Bezug auf die Frage, wie Kinder am besten für die Schule gestärkt und begleitet werden können. Das Buch gibt es überall im Buchhandel, ihr könnt aber auch direkt über den Link in den Shownotes darauf zugreifen. Und wenn ihr auch ein Angebot habt, was Eltern interessieren könnte, schreibt doch eine Mail an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de und wir gehen mit euch durch, ob das für diesen Podcast in Frage kommt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also jetzt sind wir im Thema Geschwister, ne? Das hattest du nochmal gesagt. Ich würde sozusagen die beiden Sachen zusammenführen. Also es kann natürlich sein, ich habe das ja eben auch schon gesagt, wenn Druck entsteht, und ich meine, das scheint ja so zu sein, dass Lukas extrem unter Druck zu stehen scheint. Das ist ja das, was Ines beschreibt. Und dieser Druck kann eben über diese Grundkonstellation sein, dass er da in so eine Langeweile kommt, ja, in so eine Unterforderung kommt. Und dann ist es natürlich so, dass dann dieses Feld Geschwister nochmal zusätzlich zu einer Reibungsfläche wird. Ja, also dass man das als einen Ort wahrnimmt, wo sich Spannung entlädt. Und gleichzeitig sind da natürlich, und da hast du völlig recht, auch ganz gängige, entwicklungsgerechte Konflikte eben da, weil da geht es ja dann eben auch darum, bin ich gesehen, bin ich gehört, bin ich wichtig, bin ich wertvoll, was ist mit meiner exklusiven Beziehung? Ja, die Kinder sind ja schon älter jetzt und leben schon länger mit diesem Konflikt und Eltern denken ja dann auch nicht so weit, dass sie das Gefühl haben, so ja, die Kinder sind ja jetzt schon länger auf der Welt, der Geschwisterkonflikt kann es nicht mehr sein, weil die sind ja jetzt nicht mehr 2 und 5, 2 und 4 oder so, aber der läuft ja immer mit. Also es ist ja sowas wie ein biologischer, biografischer Konflikt, der immer mal stärker und mal weniger stark mitlaufen kann. Es gibt natürlich auch Situationen, wo er gar nicht spürbar ist, aber es gibt also in meiner Erfahrung kaum Situationen, wo das nicht mal auch Thema ist, dass da so eine Form von Rangelei eben auch stattfindet oder dass es auch ein Spannungsfeld ist, wo Kinder aktuelle Konflikte dann eben auch in diesem Feld entladen. Insofern würde ich es auch nicht sozusagen konkret darauf hin beziehen, aber es kommen da eben mehrere Sachen zusammen. Ja, und dieses Eifersüchtigsein, was Ines auch beschreibt, das ist ja keine Unreife oder irgendwie ein schlechter Charakterzug oder eine Eigenschaft, sondern die sind ja Kinder, ne? Und da geht's ehrlich gesagt doch wahrscheinlich eher um diese Frage, bin ich eigentlich wertvoll für dich? Ja, also ich glaube, das ist ja so diese Frage, die wir immer über diesen Geschwisterkonflikt auch stellen oder die Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wichtig und wertvoll bin ich? Und da, Bob, jetzt komme ich nochmal zu deinem Gedanken, den du ganz am Anfang hattest, wäre vielleicht auch nochmal interessant, die ganze Konstellation der Familie nochmal besser zu kennen. Also der Vater wohnt mit im Haus, ist aber da, wo er kann. Keine Ahnung, ist nur so ein Mini-Link dorthin. Vielleicht sagt Ines jetzt, ihr habt es missverstanden, ist gar nicht so, dann kann man es ja auch wieder zur Seite stellen.
Aber dass man sagt, okay, wenn er kann, dann könnte man es zum Beispiel auch mal entzerren, wenn man, weiß nicht, das wahrnimmt, dass Lukas mal eine Aufgabe kriegt, wo er dran rumdenken kann und wo er nicht gerade bei Moritz ist, weil dann, weiß nicht, ne, Hausaufgabensituation, der eine muss sich konzentrieren, der andere will aber, dass er schon mitspielt und so, dass man so ein bisschen entzerren kann, meinst du das so?
Ja, ich meine, das wäre ja jetzt schon sozusagen eine Lösung und auch ein Verhalten. Das, was ich meine, ist, dass es vielleicht auch Bewegungen gibt, die wir jetzt hier nicht so wahrnehmen, Spannungen gibt, Unklarheiten gibt. Wie ist eigentlich meine Konstellation? Der Vater wohnt mit im Haus, ist der getrennt oder nicht? Also dass es sowas wie eine Irritation geben könnte, die dann eben auch eine Orientierungslosigkeit vielleicht auch innerhalb dieses Drucks dann auch nochmal deutlich macht, ja. Genau, und dann, weißt du, was mir noch so auffällt, ist so dieses, er bekommt ja viel Raum und viel Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist ja nicht das gleiche wie Zuwendung. Und viel Raum heißt auch nicht automatisch viel sich gesehen fühlen. Also da könnte man, finde ich, nochmal so ein bisschen fokussieren und nochmal gucken, gibt es eine Möglichkeit, wirklich konkret Botschaften zu senden. Ja, da könnte Ines noch ein bisschen justieren und nochmal gucken, wie sind die Räume gestaltet. Auch was passiert eigentlich, bevor die Kinder miteinander in Streit geraten? Also nicht so sehr, ich muss den Streit verhindern, sondern eher so die Frage, wo lädt sich das denn auf vorher? Ist es schon spürbar? Ja, also ich als Vierfachmutter auch habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es Zeiten gibt und zwar innerhalb der Entwicklung, aber auch innerhalb des Tages immer wieder, wo bestimmte Spannungen dann da sind, die man vorher eigentlich schon spürt und wo man im Grunde zügiger reagieren müsste. Also ich weiß schon, der eine geht gerade in diese Richtung und lädt seinen Schulranzen ab und trifft aber dabei auf seinen Bruder, weil ich das weiß, dass der auch in dieser Ecke ist. Und dann müsste ich im Grunde schon ein bisschen regulieren und da hinterhergehen. Habe ich natürlich nicht immer die Zeit, aber für sich das nochmal zu reflektieren, dass man da auch einen Halt geben kann, das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, ja. Und das auch ein bisschen sortieren kann dann.
Ja. Also was ich so gemerkt habe, Katja, und das müsste Ines selber dann nochmal für sich auch klar machen, uns vielleicht auch nochmal schreiben oder so, dass wir in dem Fall, weil wir einerseits eine relativ komplexe Problemlage haben und andererseits viel nachfragen müssten, jetzt eher so um diese Konflikthaftigkeit herumtanzen, ab und zu mal eine Sentenz setzen, so könnte man vorgehen, aber natürlich etwas weniger konkret sind, sondern eher gucken, worauf kann man den Fokus oder worauf kann Ines jetzt auch den Fokus mal legen, ohne eine abschließende Form der Lösung anbieten zu können.
Ja, also das, was ich eben schon so ein bisschen begonnen habe, so ich versuche ja immer so ein bisschen Perspektivwechsel so reinzubringen. Ja, also dieses nicht, wie verhindere ich den Streit, sondern was lädt sich eigentlich auf? Was ist für eine Spannung dazwischen? Ines schreibt ja auch, dass sie eben dann dazwischen hängt, sozusagen in dieser Spannung, ja. Und vielleicht nicht so sehr zu gucken, wer bekommt jetzt mehr oder wer hat mehr bekommen, sondern wer fühlt sich gerade zu wenig gemeint und gesehen. Und dann den anderen Perspektivwechsel hatten wir ja auch schon so ein bisschen, also nicht noch mehr Aktivität, wie soll ich sagen, nicht noch mehr Bespaßung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, reingeben, sondern was anderes. Und dieses Gefühl, dass Lukas als Ältester da den Familienalltag dominiert, noch mal mehr zu verstehen, dass der Große, also Lukas, eigentlich vor allen Dingen sehr laut zeigt, dass er einen inneren Druck hat, wo er keinen Ort für hat. Ja. Und was ich jetzt ganz konkret tatsächlich doch Ines noch mal sagen könnte, ist, dass es gut wäre, für sich noch mal zu reflektieren erstmal, wann verlieren die Kinder eigentlich Sicherheit? Ja, ist das nach der Schule bei den Übergängen? Und wenn wir dann bei den Übergängen sind, dann noch mal mehr die Übergänge in dem Vergrößerungsglas in den Blick zu nehmen, also nach der Schule, vorm Essen, nach dem Essen, Hausaufgaben erst landen lassen, ja, bevor dann beide auch in so einen offeneren, leichteren Kontakt gehen, der nicht strukturiert ist. Dann das, was du von mir auch immer schon kennst, wenn es um Geschwisterkonflikt geht, sind ja so diese Mini-Exklusivmomente. Ja, also diese emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung. Jeden Tag oder jeden Kontakt irgendwie mit Verbindung nährend aufzufüllen sozusagen. Ja, und ich finde gerade die Botschaft an Lukas, du kommst vor, du bist gesehen, gehört und verstanden, ohne dass du kämpfen musst. Das wäre vielleicht nochmal ein Satz. Und dann, ja, vielleicht auch das, was ich eben nochmal gesagt habe, diese eigenartige Stimmung, die habe ich noch nicht so ganz erfasst, die ist so ein bisschen diffus, dass Ines an der Stelle auch nochmal für sich guckt, wie würde sie diese Stimmung beschreiben, diese eigenartige Stimmung ernst nehmen und dann vorher eben reinzugehen, Orientierung zu geben, nicht erst eingreifen, wenn es eben körperlich wird. Ja, das sind so die Sachen, du hast recht, es bleibt ein bisschen diffus und wir sind so ein bisschen über die Hochbegabung, über die vermeintliche oder vermutete eingestiegen und haben dann auch da so ein bisschen nochmal allgemeiner gesprochen. Aber das ist das, Ines, was uns jetzt hier dazu einfällt. Und ja, ich hoffe, du kannst damit erstmal weitergehen und kannst mal für dich die Situation nochmal entschleunigen. Ich glaube, das ist auch wichtig, Entschleunigung, weil ich glaube, dass dieser Druck auch irgendwann dazu führt, dass es dann ganz, ganz schnell gehen kann und da auch nochmal die eigene Rolle sich anzugucken, bin ich schon in einer hohen Erregung, ja, werde ich jetzt zur Schiedsrichterin oder zur Richterin, sende ich Sicherheit oder sende ich Erwartungsdruck gerade? Ja, okay, also von meiner Seite gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest, ansonsten würde ich sagen.
Ja, nee, ich würde nur gerne sagen, schreibt doch gerne auch nochmal bei Spotify in die Kommentare, wie das bei euch mit Geschwisterkonflikten ist. Und wenn ihr euch fragt, warum sage ich das immer, da geht es natürlich auch darum, dass Spotify bemerkt, das ist ein Podcast, da reden Menschen drüber, dann wird er mehr Menschen ausgespielt und entsprechend können mehr Menschen uns dabei zuhören. So, dreimal Menschen, aber so ist es halt. Deshalb haut in die Tasten, wenn ihr mögt und wir gucken mal, was ihr so schreibt. Vielleicht können wir es auch mal in einer oder anderen Folge aufnehmen.
Genau, ich habe relativ viele Rückmeldungen und ich habe auch echt schon überlegt, was ich damit mache. Wir überlegen damit mal weiter und da können ja auch Kommentare dann mit rein.
Genau.
Also, ihr Lieben, das war die Familiensprechstunde für heute. Wir sagen auf Wiedersehen. Wir danken euch für euer Zuhören, für euer offenes Herz, für euer offenes Ohr. Bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderungen bringen, ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen kann neue Wege öffnen. Deine Katja.